Herzlich willkommen zum Pioneers of Education Online Symposium und ich begrüße heute zum Interview die Anna Gröning. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, du bist, wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist Journalistin und Redakteurin bei der Welt und hast gerade dein Buch herausgegeben, Deutschland hat ausgelernt. Spannender Titel und du hast dich beschäftigt damit, wie Integration gelingt, wie unser deutsches Schulsystem aussieht, welche Faktoren zum Gelingen oder nicht zum Gelingen beitragen. Und ich freue mich, dass wir heute im Interview so ein paar deiner Hintergründe, also deine Hintergründe beleuchten können und auch, was du so herausgefunden hast und was dein Blick ist auf das deutsche Schulsystem.
Ja, freue mich sehr.
Jetzt so meine erste Frage, was bringt dich denn dazu, so ein Buch zu schreiben? Oder überhaupt, du warst ja sehr lange auch auf, hast sehr lange recherchiert. Wie lange warst du unterwegs und was hat dich dazu gebracht, so ein Buch zu schreiben?
Also dazu gebracht hat mich tatsächlich eine Recherche für die Welt oder beziehungsweise einige Recherchen. Da ging es um geflüchtete Schüler an Schulen. Und ich habe im Verlauf der Recherche recht schnell gemerkt, dass dieses Thema so gut wie gar nicht erforscht ist und eigentlich niemand so richtig weiß, was machen wir eigentlich mit zugewanderten Schülern an den Schulen. Ich bin auf eine Schule in Berlin gestoßen, die nannte man die Flüchtlingsschule. Die wurde dann auch als Ghetto-Schule bezeichnet, war sehr umstritten im Sinne von, kann so wirklich Integration funktionieren, wenn geflüchtete Schüler ohne deutschsprachige Mitschüler auf eine besondere Schule gehen. Und anhand dessen habe ich gemerkt, wie spannend dieses ganze Thema ist und wie viele Lehrerinnen und Lehrer das beschäftigt, wie viele damit im Alltag befasst sind und wie wenig Konzepte es gibt, wie wenig politische Ansatzpunkte und wie wenig die Bildungsforschung sich bislang mit dem Thema befasst hat, das ja eigentlich schon sehr lange besteht. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Es ist nicht die erste Zuwanderergeneration. Und ich habe dann gemerkt, es sprengt den Rahmen eines oder mehrerer Artikel und habe mich dann entschlossen, da tiefer einzusteigen und ein Sachbuch darüber zu schreiben.
Wie lange warst du unterwegs dafür, für deine Recherche?
Ach, eigentlich gar nicht so lang. Das war der Punkt. Also eigentlich ein paar Monate nur. Es waren, glaube ich, 4 Monate, in die ich aber sehr viel reingepackt habe, sehr viele Besuche an Schulen. Ich hatte mich konzentriert auf ein paar Bundesländer. Neben Berlin war das Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen. Und bin an viele Schulen gefahren, an Grundschulen, weiterführende Schulen, aber auch an Berufsschulen und habe versucht, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und habe das dann sehr dicht in diesen Zeitraum reingepackt.
Genau. Und jetzt hast du sehr viele Schulen gesehen und war das sehr einheitlich, das Bild, was sich dir da gezeigt hat?
Nee, das war ganz und gar nicht einheitlich, so vielfältig wie das deutsche Schulsystem ja ist. So entfaltete sich dann nochmal eine besondere Vielfalt bei diesem Thema. Und es kam sehr aufs Bundesland an, aber an vielerorts hatte ich wirklich schwer den Eindruck, vor allem in Berlin und Nordrhein-Westfalen, dass da jede Schule so versucht, ihren Umgang mitzufinden und sehr viel am Engagement der Lehrer liegt, sehr viel in Eigeninitiative entwickelt wurde. Was man auch positiv bewerten kann und sagen, ja, in Deutschland versuchen die Schulen, sich bestmöglich um Zuwandererkinder zu kümmern. Nur genau diese Hilflosigkeit und dieses Nicht-Konzeptionelle hat mich dann doch sehr überrascht. Es gibt Ausnahmen, in Bayern gab es oder gibt es deutlich ausgefeiltere Konzepte und etwas mehr Einheit, hatte ich den Eindruck.
Und du hast ja auch einen sehr drastischen Titel gewählt. Deutschland hat ausgelernt. Ja. Ja. Hast du das Buch gerade da?
Ja, das habe ich gerade hier. Es sieht auch so aus, wie es heißt. Genau. Es sollte bewusst alarmieren. Weil, also ich kann gerne was dazu nochmal sagen zu dem Titel, zu der Auswahl. Es soll halt nicht entmutigend sein, aber es soll schon signalisieren, okay, wann wollen wir denn anfangen damit, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein? Wie lange wollen wir uns denn noch damit befassen? Wie lange wollen wir noch Konzepte entwickeln und immer wieder das Rad neu erfinden? Und gibt es nicht, wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass wir daraus lernen, aus früheren Generationen? Und genau darum geht es auch im Buch. Ich ziehe halt Vergleiche dazu, auch zu den sogenannten Gastarbeitergenerationen. Es gab schon früh, gerade in Berlin, Formen der Ausgrenzung, die jetzt dazu geführt haben, zu diesen Parallelgesellschaften, die wir jetzt mal haben. Und es liegt nicht an den Schülerinnen und Schülern oder an den Familien, die sich ausgrenzen, sondern es liegt schlicht und allein sehr viel an dem Bildungssystem, was darauf angelegt, Schülerinnen und Schüler auszugrenzen voneinander und schon sehr früh zu selektieren. Und dasselbe kann man halt gerade im Bereich der Migration beobachten. Alles, was wir in diesem Migrationsbereich sehen, das ist auch meine These des Buchs, bezieht sich eigentlich auf alle Schulen. Dieses schnelle Ausgrenzen, jemand, der gewisse Fähigkeiten nicht mitbringt, wird schnell in eine Ecke gesteckt und kann gucken, wie er weiterkommt. Und dieses System kann man ja auch bei der Inklusion leider beobachten und in vielen anderen Punkten.
Jetzt hast du aber geschrieben, was auch misslingt, aber du willst ja auch Hoffnung geben damit.
Ja.
Du hast ja auch geschrieben, was wir tun können.
Ja, genau. Ja, das fand ich wiederum wirklich auch sehr spannend. Da kann ich auf viele Schulen verweisen und auch auf beispielsweise, nochmal von vorne. Was ich sehr spannend fand, war zu sehen, wie viel an manchen Schulen passiert, wie viele wirklich grundlegende Veränderungen entwickelt werden, wo man darauf hoffen kann, dass die auch Bestand haben. Zum Beispiel in Bayern, da haben die Berufsschulen ein umfassendes neues Programm gestartet, schon bevor die sogenannte Flüchtlingswelle 2015 kam, haben die sich stark daran orientiert, an neuen Sprachkonzepten zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität haben sie komplette neue Unterrichtsfächer generiert und neue Konzepte, die sich speziell auf geflüchtete Schüler beziehen und die dann auch letztlich die gesamten Berufsschulklassen in ein Konzept, das heißt Berufssprache Deutsch, einbinden. Also es ist tatsächlich Forschung, Lehre und auch Lehrpläne fließen dort zusammen und man hat das zum Anlass genommen, einfach nochmal Lehrpläne auch zu entrümpeln. Und das sieht danach aus, als ob das auch Bestand für die Zukunft haben könnte. Also man hat sich nochmal ganz anders auch mit diesem Denken, mit der Entwicklung von Sprache, von Sprachförderung befasst und daraus Dinge abgeleitet, die für alle Schülerinnen und Schüler sinnvoll sind. Das hat mich sehr beeindruckt und auch sehr gefreut. Darüber hat man bislang sehr wenig gelesen und ich würde mir wünschen, dass solche Vorbildkonzepte auch überall in Deutsch einfließen.
Hast du denn gemerkt jetzt so als Konsequenz jetzt auch zu deinem Buch, so die Reaktion, wie reagiert Deutschlands Schulgemeinde darauf? Also gibt es da viel Widerspruch, so nach dem Motto, das ist ja alles gar nicht wahr und so Beispiele wie in Bayern gibt es doch noch viel mehr und wir schicken dir die mal? Oder eher so dieses ja, das stimmt und wir müssen da unbedingt was tun oder auch so dieses, wir haben kein Problem oder wir wollen das alles nicht. Was hast du für Reaktionen erfahren?
Also von politischer Seite war es eher in die Richtung, naja, wir haben aber sehr viel getan. Also das war schon eher, wir haben wirklich alles mobilisiert und mehr kann man noch nicht tun und wir haben das und das zur Verfügung gestellt und wir haben mit den Schulen, aber von Seiten der Schulen und auch vor allem von den Lehrerinnen und Lehrern habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen. Ja, das ist tatsächlich so. Und wir sind froh, dass es jemand mal anspricht. Und es ist für uns ein Konflikt, weil wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir mit der Zuwanderung nicht klarkommen, dass wir ein Problem mit ausländischen Schülern haben oder mit Zugewanderten. Aber wir tragen sehr viel selber. Wir, gerade als Lehrkräfte, wir machen ganz viel mit uns selber aus und arbeiten teilweise auch gegen oder mehr als vielleicht Stunden vorgesehen sind, also arbeiten über ihre Kräfte hinaus. Insofern war die Reaktion von Schulseite und gerade von Lehrerseite sehr positiv. Und nicht, also die Probleme sind offenkundig. Ja.
Und du würdest sagen, du hast viele engagierte Lehrer auch gesehen, die versuchen, mit den Bedingungen das Beste zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sicherlich ganz individuell das sehen, wie jeder, es gibt sicher solche Lehrer, die es so machen und andere, die es anders machen. Aber ich habe sehr viele gesehen, die über die Maßen, gerade die Lehrer, mit denen ich natürlich gesprochen habe, die im Bereich der Deutsch als Zweitsprache arbeiten oder die mit diesen sogenannten Willkommensklassen mit den geflüchteten Schülern arbeiten, die sich da engagieren, die tun das wirklich über die Maßen. Und viele bekommen auch weniger Geld als die anderen Kollegen. Da tut sich auch eine Schere auf und empfinden aber eine hohe Verantwortung auch für ihre Schüler. Mhm. Und für die war das besonders wichtig, auch wahrgenommen zu werden. Ich kann jetzt nicht für alle Lehrer sprechen, natürlich nicht. Mhm.
Ja, es sind ja immer wieder die einzelnen Geschichten, die aber auch oft so was Allgemeingültigeres aufzeigen.
Ja, also ich habe beispielsweise auch ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die sagte wirklich, sie stand vor einer Schulklasse, da waren bestimmt 8 Nationalitäten, keiner verstand irgendein Wort Deutsch natürlich nicht, weil die gerade neu in die Klasse kam und sie hatte auch überhaupt keinerlei Anweisungen, wie sie mit diesen Schülern umgehen soll. Sie hat dann versucht, sich mit Händen und Füßen zu verständigen, hat dann langsam verstanden, okay, es geht jetzt hier erstmal darum, Basics zu schaffen, was möchte ich hier überhaupt, was ist meine Funktion als Lehrer, hat dann irgendwann verstanden, dass sie erstmal sich mit Autorität durchsetzen muss und dass einfach ganz unterschiedliche Verständnisse von Schulsystemen dort aufeinandertrafen in der Klasse. Ganz unterschiedlich.
Also auch so ein kulturelles.
Ja, auch kulturell bedingt. Mhm. Verständnis von Schülern, die gelernt hatten, ein Lehrer, der nicht schlägt oder der nicht schreit, der ist keine Autorität. Bis hin zu Schülern, die sich nicht trauen, überhaupt ein Wort zu sagen, weil sie es nicht gewohnt waren, selber in der Schule zu sprechen. Bis hin zu diesen eklatanten Sprachunterschieden. Und all diese Schüler zusammenzuführen und zu sagen, ja, das sind jetzt einfach mal zugewanderte Schüler, es ist halt kaum möglich. Und da muss ganz viel individuell passieren. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die damit angefangen haben in diesen Klassen, es hat sich über die Jahre jetzt ein bisschen entwickelt, aber die damit ganz am Anfang angefangen haben, standen wirklich vor der Aufgabe, selber auch Materialien zu entwickeln, sich zu überlegen, ja, wie bringe ich denn den Kindern jetzt erstmal bei, was passiert in einer Schule? Und Basis ist natürlich die Sprache, ja.
Hattest du auch Gelegenheit, mit den Schülern zu sprechen?
Ja, ich habe mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern gesprochen, auch vom Grundschulalter bis hin zu Berufsschülern und habe da ganz viele, ja, es ist schwer zu verallgemeinern, aber diejenigen, ich habe gerade mit sehr vielen Mädchen gesprochen, Mädchen, die, na, sagen wir mal so, Ende Grundschulzeit waren, die ganz, ganz, ganz motiviert sind und die auch sagten, ja, ich will aufs Gymnasium gehen. Und das fand ich ganz toll zu sehen, für die das eine Riesenchance ist, in dieses Schulsystem hineinzukommen und auch unabhängig von ihren Familien einfach auf Lehrer zu treffen, die sie fördern. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, auf welcher Ebene die Verantwortung auch liegt, gerade was Mädchenbildung angeht.
Was würdest du denn sagen, so im Laufe deiner Reise und deiner Arbeit an diesem Buch, was hat dich denn da am meisten bewegt oder berührt? Wo du sagen würdest, oh wow, das hat mich echt vielleicht auch getroffen oder da habe ich wahnsinnig viel gelernt oder...
Also berührt hat mich jetzt wirklich... Im Sinne von schockiert hat mich tatsächlich eine Grundschule in Essen, in der ich im Unterricht dabei war, in der ich da beobachtet, wie eine Lehrerin wirklich mit all ihrer Kraft unterrichtete und viele Schüler einfach abschalteten. Man merkte einfach, die schaffen es nicht, dem Unterricht mehr zu folgen. Ich habe nachher auch mit der Lehrerin gesprochen und sie nach den einzelnen Schülern befragt. Dort saßen Kinder, die waren vielleicht 9, es war eine dritte Klasse, und die saßen dort und hingen mehr oder weniger so auf den Tischen und folgten im Unterricht nicht. Und die Lehrerin konnte aber die auch nicht mehr motivieren. Und sie hat dort nachher gesagt, ich kann den Kindern nicht mehr helfen. Die kommen jetzt, die wohnen hier in einer Unterkunft, gar nicht, also hier um die Ecke, aber die haben halt von zu Hause, kriegen die so wenig mit. Und unsere Dachslerin, also die Sprachlernkraft, die ist gerade abgezogen worden in eine andere Schule und die Schüler, die verstehen hier nichts, aber die werden auch nicht mehr weit kommen. Also ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Und das hat mir halt wirklich leid zu sehen, einfach wirklich zu sehen, wie weit diese Schere auseinandergeht. Also es ist eine ganz normale Grundschule gewesen und eine enorme Spanne von Schülern, wo man merkte, okay, das gelingt einfach nicht. Das sah man nach einer Schulstunde, es kann nicht gelingen, all diesen Kindern gerecht zu werden. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und auch deprimiert. Mhm. Und positiv kann ich sagen, ich hatte ein Gespräch mit einer Lehrerin, die an einer Schule in Berlin, in einer integrierten Sekundarschule, komplett eine sogenannte Willkommensklasse auf die Beine gestellt hat. Sie hat mir gezeigt, den Klassenraum, den hatte sie selber entrümpelt. Das war vorher meine Besenkammer. Da hatte sie quasi alles selbst organisiert, hatte da die Tische bereitgestellt, Lernmaterialien und hat dafür gesorgt, dass ihre Schüler dieser Willkommensklasse, dass es ein neues System gibt, was auch von der Lehrerkonferenz abgesegnet wurde, dass diese Schüler immer kontinuierlich in den regulären Unterricht integriert werden und dass die gesamte Schule daran mitmacht. Und das hat sie selber in Eigenregie durchgesetzt, obwohl sie selbst deutlich schlechter bezahlt wird als ihre Kollegen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Engagement zu sehen, was da halt auch wirklich zu Veränderungen im Schulalltag führt und nicht nur ihre persönliche, ihre tägliche Arbeit ausmachte. Ja.
Also viel Engagement hast du.
Ja, viel Engagement und teilweise ja mit Erfolg und teilweise leider auch sehr begrenzte Möglichkeiten. Hm. Und daran, das, was ich so im Gesamten sagen kann, ist, dass ich es unsäglich finde, dass man überall beobachten kann, dass es ein strukturelles, riesiges Problem gibt an den Schulen. Und es hängt ganz klar damit zusammen, dass es einfach viel zu wenig Menschen an den Schulen gibt. Es fehlen überall Lehrer und nicht nur, weil jemand krank ist. Es fehlt an Personen, an Sozialarbeitern, Dolmetschern, an Sprachlernkräften. Es ist einfach ein absoluter Mangel an Personen, die für die Kinder da ist. Und das gilt eigentlich für jede Schulform. Und immer wieder führt es dazu, dass der Einzelne im Fokus steht, die Schüler sind, denen wird die Schuld gegeben, weil sie sich nicht genügend anpassen oder den Lehrern die Schuld, weil sie nicht genügend leisten, aber es ist ein systemisches Problem und das ist das, was ich unglaublich schlimm finde und wofür ich auch sensibilisieren möchte mit dem Buch. Mhm.
Und hast du dir selbst dann auch mal Gedanken gemacht, weil es geht ja auch jetzt auch bei unserem Symposium, wie kann denn Entwicklung gelingen? Und jetzt zum einen gibt es ja die Entwicklung des Einzelnen. Also wie finden junge Menschen mit einer nichtdeutschen Herkunft, wie finden die hier ihren Platz? Also ganz auf einer persönlichen Ebene, aber auch systemisch. Also wie kann sich ein Bildungssystem entwickeln? Was müssen wir mehr im Fokus haben, damit letztendlich diese Integration und auch die Bildungsbiografie eine gelingende wird?
Also da würde ich auch wieder sagen, es muss ganz klar deutlich mehr Angebot geschaffen werden. Und zwar gerade in den Grundschulen, in den frühen Jahren, wenn Schüler dazukommen. Also für Migration geht es jetzt auch für die weiterführenden Schulen, weil es kommen ja auch Schüler, die schon etwas älter sind. Man muss einfach dafür sorgen, dass es ein Netz gibt an Lehrern für Deutsch als Zweitsprache oder Sprachförderung, genauso wie Inklusion. Und dass es nicht sein kann, dass diese zusätzlichen sprachlichen Angebote, die dann einfach gebraucht werden, ganz pragmatisch, wenn ich in ein fremdes Land komme, ist es selbstverständlich, dass ich die Sprache lernen muss, da brauche ich Hilfe. Und das kann nicht sein, dass dieser Unterricht dann ständig ausfällt, was nämlich der Fall ist, weil woanders wieder Lehrer fehlen. Und die Schüler sammeln einfach ein Riesenproblem, sammeln immer weiter Probleme an, weil sie die Sprache nicht verstehen, kommen im Unterricht nicht mit und steigen dann irgendwann aus. Und da muss man einfach ganz klar ansetzen und sagen, jeder Schüler braucht so lange Sprachförderung und Unterstützung, bis er in der Lage ist, im Regelunterricht mitzuhalten. Und da, finde ich, muss man einen pragmatischen Ansatz finden, davon abgesehen, dass wie Lehrer sich verhalten sollten oder ob sie aufgeschlossen sind oder was sie für eine innere Einstellung haben, bin ich der festen Ansicht, wir brauchen da einen pragmatischen Umgang. Man kann ja beispielsweise, wenn man nach Kanada guckt, das ist ganz selbstverständlich, dass man so lange einfach zusätzliche Förderung bekommt, bis die Sprache sitzt, bis man so fähig ist, ob man jetzt im Beruf ist oder in der Schule, dass man so lange Unterricht bekommt und zusätzliche Hilfe, bis man folgen kann. Und das ist in Deutschland zum Beispiel nicht der Fall. Das wird nebenbei betrieben und man erwartet von den Schülern eigentlich unglaublich viel. Sie müssen sich in einem neuen Land zurechtfinden, sie müssen die Unterrichtsinhalte lernen, ohne dass sie die Sprache beherrschen. Also allein die Alltagssprache. Und da finde ich, da kann man den Schulen, da muss man deutlich was ausbauen.
Ja. Und hast du denn, ja, und hast du denn das Gefühl, das wird gehört? Also ich meine, das ist jetzt erstmal ein Buch,
ja
das ja, ist ja rezipiert, da gibt es Reaktionen.
Ja.
Schreibst du natürlich auch für eine große Zeitung, ja, die dann wahrscheinlich auch das wieder aufgreift oder, ne, was, mhm. Gefühl ist, da bewegt sich was, wird es gehört?
Ja, also es wird zumindest, das Verständnis ist dafür da, aber es ist halt, also das Verständnis ist beispielsweise dafür da, dass man diesen Deutsch als Zweitsprache Unterricht ausbauen müsste, dass man mehr Lehrkräfte darin schult, gerade in diesen Fragen Integration, Inklusion und in diesen Fähigkeiten schult, dass man die Lehrpläne anders gestaltet oder die Lehrerausbildung auch schon verändert, dass man viel mehr auf Sprachbildung, Sprachförderung setzt. Das ist sicherlich angekommen, nur, also es ist eines der großen Probleme ist, dass die Verantwortung so schnell abgeschoben werden kann an dieser Stelle. Und zwar, das Bewusstsein ist immer noch nicht richtig da, dass Integration, ne, ein Projekt ist, was von den Seiten der Bundesregierung auch organisiert werden müsste oder zumindest die Verantwortung dort liegen müsste. Aber die Verantwortung wird an die Schulen abgegeben, weil einfach das Schulsystem nun mal ist, wie es ist und föderalistisch organisiert. Und somit landet dieses wahnsinnig wichtige Projekt, man sagt, wir sind ein Einwanderungsland, landet aber bei den Kapazitäten der Schulen. Und das ist das Problem, was man aufbrechen müsste. Da sind wir jetzt bei Digitalisierung etc., sind wir bei dem Bewusstsein angekommen, dass das nicht alles von den Ländern kommen kann. Mhm. Aber bei der Integration hat man sich da sehr erfolgreich drum herum geschifft und das den Ländern zugespielt und die Länder wiederum den Schulen die Verantwortung zugeschoben. Und da, also dieses Bewusstsein muss wirklich noch deutlich mehr passieren. Und da müssten sich auch die Schulen stärker wehren und stärker an die Politik appellieren, dass man sagt, wir können das nicht alleine so stemmen. Wir wollen das, aber wir können es nicht. Und es ist ein systemisches Problem und kein Problem einer mangelhaften Begleitung durch die Schulen oder Lehrer. Und da denke ich, noch viel Luft nach oben.
Mhm. Ja, vor allem, weil das hat ja auch Folgen, ne? Also was da in der Schule in der Sprachförderung versäumt wird, macht sich ja dann irgendwann später auch gesellschaftlich bemerkbar.
Genau, das kann man ja jetzt beobachten. Ja, genau. Das sieht man ja jetzt, was passiert ist, dass wir nie eine Integrationspolitik hatten. Das sieht man ja. Also es ist nun mal so, dass sich Gesellschaften auch geteilt haben. Und dass Bildungsbiografien vererbt werden, also dass es sehr viel mit dem Elternhaus zu tun hat, wie Kinder wiederum Bildung erfahren. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, das zeigt ja jede PISA-Studie. Und dennoch machen wir wieder genau das Gleiche. Es ist kurzfristig gedacht, man überlegt sich nicht, wie kann man das jetzt organisieren, damit wir nicht in 5 bis 10 Jahren ein Riesenproblem bekommen von Schülerinnen und Schülern, die einfach keinen Abschluss schaffen, die auch jetzt schon in den Berufsschulen sind, die in dauerhaften Schleifen von Willkommensklassen, Sprachlernklassen sind und nie die Chance haben, richtig in den Unterricht integriert zu werden oder sogar einen Abschluss zu machen. So. Und das wird meiner Meinung nach immer noch nicht genügend politisch beobachtet oder auch da wird immer noch nicht drauf reagiert und das ist schon ziemlich dramatisch. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Abstand nehmen von dem Thema der nicht deutschen Schüler und auch dem Thema Integration, wenn du mal so schaust, wie sich Gesellschaft verändert, wie sich unsere Welt verändert, wohin sich Bildung entwickelt, welche Kompetenzen müssen denn Schüler in der Schule unbedingt erlernen?
Also, sie müssen auf jeden Fall lernen, kritisch zu sein. Je mehr Informationen es gibt, und es ist ja so, es gibt wahnsinnig viele Informationen, richtige, falsche. Sie müssen von Grund auf kritisches Denken mitlernen. Und zwar immer schon, aber jetzt mehr denn je. Es geht einfach mehr und mehr darum, sich in dieser Vielzahl von Informationen zurechtzufinden und von früh auf zu lernen, kritisch Dinge zu betrachten, mit eigenem Denken. Eigenes Denken muss gefördert werden. Und das ist an den Schulen leider auch wenig der Fall. Es ist ja immer noch sehr, sehr viel wird gesetzt auf klassische Methoden, auf auswendig Lernen, auf Abfrage von Wissen. Mhm. Und da brauchten wir einfach andere Ansätze. Mhm. Da denke ich jetzt weniger an Technik und Methoden, sondern einfach freies Denken, Vertrauen in Lehrkräfte. Das kann aber auch nur dann passieren, wenn es genügend Lehrkräfte gibt, die auch Zeit haben, sich den Schülern zuzuwenden. Das sind alles Dinge. Lehrer werden mehr und mehr auch zu Personen, die auch für die Schüler einfach vertrauensvoll da sein müssen, weil die Ganztagsausbau, die Schüler sind seltener zu Hause. Lehrer übernehmen ja eine ganz wichtige Funktion und können es aber oft nicht dieser Aufgabe gerecht werden.
Mhm. Weil die entsprechende Ausbildung dann auch fehlt.
Mhm. Ja, und weil auch die Zeit fehlt, sich mit dem einzelnen Schüler zu befassen. Ich habe auch wirklich mit vielen auch Lehrern gesprochen, die sagen, ja, die fahren dann noch nachmittags irgendwie zu den Schülern oder kümmern sich oder dass die Schüler dann nachmittags irgendwo hinkommen. Also jetzt nicht nur im Bereich Integration, sondern grundsätzlich, denn sie sehen, dass dort Defizite sind. Und es wäre einfach gut, wenn es schon so ist, dass Schüler ihrem Lehrer vertrauen, dass der Lehrer auch ein bisschen mehr Zeit hat für den einzelnen Schüler und dass eine innere Stabilität entstehen kann beim Schüler. Mhm. Ja. Ansonsten, ja, ich bin halt, was Lernmethoden angeht, bin gar kein Freund dieses Notensystems, zumindest nicht in der Grundschule. Also ich finde, dass es sehr wichtig ist, diese intrinsische Motivation beizubehalten und gerade in der Grundschule Schülern vielleicht sogar nochmal wieder beizubringen, die es schon früh abgelegt haben, neugierig zu sein, aber die grundsätzliche Neugier eines Kindes zu fördern und nicht mit Noten oder mit Aussortieren zu zerstören. Und das, denke ich, ist, da könnte auch noch deutlich mehr passieren im Schulsystem. Könnte man sich auch an vielen freien Schulen orientieren. Mhm.
Darf ich dich noch was Persönliches fragen?
Ja.
Du hast ja gesagt, das kritische Denken ist ganz wichtig. Du hast es anscheinend erlernt. Ja, auch brauchst es ja auch für deine Arbeit.
Ja.
Hinterfragen, auch zu gucken, sind das wirklich Fakten? Ne? Als Journalistin und Redakteurin bist du ja auch gezwungen dazu, ja, weil das gehört ja zu deinem Job. Hast du das in der Schule gelernt? Warst du gerne in der Schule?
Ja, ich war schon gerne in der Schule. Ich bin Waldorfschülerin. Und habe aber, kann man sagen, ich meine ganze Schulzeit über das System kritisch hinterfragt, das Waldorfsystem, weil es ja auch schon sehr speziell ist. Insofern war es nicht mal beabsichtigt, nehme ich mal an, dass ich, es war nicht mal so angelegt, dass Schüler dieses System wahrscheinlich hinterfragen sollten, aber ich habe es zwangsläufig getan, weil es sich abgrenzte von anderen Schulsystemen. Mhm. Und ja, ich denke, allein diese etwas ungewöhnliche Art von Unterricht lässt einen reflektieren oder kritisch denken. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich würde, ich kann schon sagen, was ich, es gibt doch, also man kann sagen, dass ich dort zumindest gelernt habe, einen eigenen Blick auf die Dinge zu entwickeln, weil wir sehr wenig Schulbücher hatten, weil das System halt nun mal so angelegt ist, dass man sehr viel selber macht, dass man sehr viel Aufsätze schreibt, viele Dinge, Berufe beispielsweise kennenlernen, in denen man hingeht, machen andere Schulen auch, aber es wird halt sehr wenig aus Büchern gelernt, sondern sehr viel selbst wahrgenommen und wiedergegeben. Und das ist eine Lernform, wo ich sagen kann, das fördert mit Sicherheit kritisches Denken und Reflexion.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, spannend. Aha. Ja, ich finde es immer interessant, wie so unsere Sprecher auch selbst zu diesen Themen kommen und was sie auch selbst mit der Schule verbinden. Ja.
Ja. Ja. Ja, also ich könnte sehr viel Positives über dieses Waldorf-Umfeld sagen, aber auch sehr viel Fragwürdiges. Es ist schon schon speziell, aber es macht, hat sehr viele individuelle Charaktere hervorgebracht, würde ich sagen. Mhm. Es wird sehr viel, und das ist halt das Schöne, finde ich, dass ganz viel auf unterschiedliche Stärken der Schüler gesetzt wird, ohne dass man es jetzt so direkt merkt. Also man hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren mit kreativen Bereichen, mit Schauspiel, mit Kunst, mit allem möglichen Handwerklichen, mit im Umgang mit der Natur, und das ist schon toll. Da kann, ohne dass man es vielleicht bewusst mitkriegt, als Kind hat man schon da eine große Vielfalt an Entfaltungsmöglichkeiten einfach. Ja. Mhm. Das ist das sehr Positive an der Schule. Mhm. Davon würde ich schon vielen Schulen, sagt man ja auch, schaut man ja auch dazu in den Regelschulen, dass man anfängt, Projektunterricht zu machen, viel mehr Praxis, viel mehr fächerübergreifendes Lernen, kein Frontalunterricht mehr, wobei wir den auch hatten, aber wirklich tatsächlich hin zu diesen kreativeren Unterrichtsformen. Und das ist schon was, was man davon lernen kann und ja auch macht jetzt endlich mal. Also das ist
ja, und das ist ja auch eine Zukunftskompetenz. Also in dem Sinne, wo wir auch immer mehr darauf angewiesen sind, in dieser ganzen Digitalisierung, wo es darum geht, was macht uns denn als Menschen noch aus? Also eben diese Kreativität, Beziehung zu gehen, neue Ideen zu entwickeln und weniger dieses Fakten auswendig lernen, weil das brauchen wir
ja nicht. Ja, und ich finde, das Problem bei dieser, also mit der Digitalisierung, wenn man das nur konsumiert, diese Digitalisierung, dann ist es auch nicht im Sinne des Ganzen. Es ist ja eine Chance, aber ich finde, man muss auch gucken, dass Schüler nicht nur Konsumenten des Digitalen sind, sondern auch das hinterfragen und verstehen, die digitalen Systeme. Mhm. Wenn man sich davon berieseln lässt und mitziehen lässt, dann ist man ganz schnell, dann ist Digitalisierung nichts anderes als Berieselung, Effekt, unkritisches Filme schauen. Und das ist halt, das ist, denke ich, eine Herausforderung, dass man das als Mitgestaltungselement versteht und auch immer kritisch damit umgehen lernt und nicht denkt, Digitalisierung sich setzt die Schüler von Film. Das ist ja nun das Gegenteil. Ne? Mhm. Und da sehe ich halt auch die Gefahren drin, aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte, dass sich das teilt in diejenigen, die verstehen, wie die Systeme funktionieren, und diejenigen, die einfach davon mitgerissen werden und lediglich Konsumenten sind.
Mhm. Also würde ich ganz klar sagen, Digitalisierung heißt nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren, analysieren.
Ja. Bitte. Genau. Mhm. Ja, und verstehen, was sind das für mediale und technische Elemente, die sich da bieten? Was sind das für Tools? Wo kommen die her? Was kann man damit machen? Was wird damit getan? Was ist missbräuchlich? Was ist Fake? Was ist Realität? Und all das gehört ja auch dazu, die Einschätzung und Einordnung. Und da befürchte ich halt, wenn man da nicht, das ist ja halt der Punkt, wo ich denke, da mussten auch die Schulen mehr Anleitung zu geben, dass die Schüler nicht alleingelassen werden und nicht am Ende als unkritische Konsumenten des Ganzen enden.
Ja, da, wenn man sich das mal bewusst macht, wir bräuchten, was man alles in der Schulzeit machen müsste, was man alles bräuchte, dann müssten eigentlich Schulen ganz anders aussehen.
Ja, aber ich glaube, sie könnten es auch. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum man so, allein dieser Begriff Lehrer schwemme. Ich frage mich immer, wie kann man denn überhaupt so viele Lehrer haben? Das kann doch nicht sein. Es gibt Privatschulen, die haben dann ein Betreuungsverhältnis von 1:7. Und da, warum macht man das nicht in jeder Schule? Warum macht man nicht in jeder Klasse 2 bis 3 Lehrer und hat zusätzlich ein Backup von Sprachlernkräften, Inklusionshelfern, Dolmetschern, die einfach da sind? Natürlich nicht, dass sie so viel da sind, dass sie da nichts mehr zu tun haben, aber dass man also standardmäßig einfach mehr Lehrer einplant und die Lehrerbedarfsplanung ändert. Das ist ja der Punkt. Und nicht auf so einen Mangel erst setzt, sondern wenn man dann halt mal zu viele hat in einem gewissen Zyklus, weil wieder erwarten weniger Kinder geboren werden, dann findet sich sicherlich da auch noch eine Aufgabe. Es kann ja eigentlich nicht zu wenig Bildung geben. Und das ist mir, da sind wir halt sehr weit entfernt, diese Denkweise.
Es kann ja eigentlich nicht zu viel Bildung geben.
Das nee.
Super. Genau. Ja. Du hast gesagt, ist eine andere Geschichte. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn so deine nächsten Herausforderungen? Geht es weiter in die Richtung? Bist du schon auf der Recherche zu einem neuen Buch oder sagst du, jetzt reicht das mal mit Bildung, jetzt mach ich mal was anderes? Oder hat es so gepackt, dass du da jetzt dran bleibst und da, ja, also was bewegt dich da in die Richtung?
Ich überlege gerade eher in Richtung Roman, aber auch mit schulischem Hintergrund. Also es ist eher mein Projekt jetzt. Ich glaube, jetzt noch ein Sachbuch zu schreiben, die Richtung wäre zu viel und noch zu nah dran. Würde gerne das Thema mir nochmal in 10 Jahren vielleicht angucken und vergleichen, was sich geändert hat. Nochmal andersherum aufzäumen, nochmal gucken, wie sieht die Schullandschaft aus vor diesem Hintergrund heute, also oder beziehungsweise auch Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, wie viel ist davon geblieben von vielen Konzepten. Also, aber jetzt gerade aktuell plane ich kein weiteres Sachbuch dazu.
Mhm. Ja. Also eher Richtung Roman, aber auch
plus minus
mit einem schulischen Hintergrund.
Ja, genau. Also ich schreibe ja auch weiter über Schulthemen und Integration. Mhm. Und ja, also das Thema begleitet mich ohnehin.
Ja. Ich würde dich jetzt gerne noch einladen, so zum Ende hin, wenn wir über irgendwas noch nicht gesprochen haben, wo du aber sagst, es ist mir noch total wichtig, den Menschen, die jetzt zuhören oder zuschauen, das noch mitzugeben, dann würde ich gerne noch ein bisschen Raum lassen, dass du das noch tun kannst.
Ja, also ich würde noch mal einen mitgeben wollen oder ich würde gerne das Denken dafür sensibilisieren, dass man nicht unterscheiden sollte im Prinzip zwischen, man sagt, Schulen, nein, dass man einfach nicht zwischen den verschiedenen Schülern unterscheiden sollte und sie unterteilen in Zuwanderer, Inklusionsschüler, in welche mit besonderen Bedarfen und so weiter, sondern dass man sie alle als Schülerinnen und Schüler verstehen sollte, als Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Stärken, aber dass man sie nicht separieren sollte, sondern dass man es als Teil eines gesamten Kosmos sehen sollte, die Schule. Und ich bin der Meinung, wir müssten ein Umdenken finden in Richtung: Die Schule ist ein Ort, an dem es ganz viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche gibt und wir sollten versuchen, denen gerecht zu werden und nicht, ja, es gibt Schule mit einer Masse an Schülern und dann gibt es ein paar, die sind halt nicht so gut, die kommen nicht mit und dann gibt es halt ein paar, die sind halt ein bisschen schneller, sondern eigentlich die Schülermenge ist unglaublich verschieden. Und wenn wir darauf das Schulsystem aufbauen würden und das pragmatisch angehen könnten, dann wäre das ein großer Gewinn. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, das ist mir wichtig. Ja.
Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank,
ja,
Jana, für dieses Interview.
Ja, ich danke.
Und
mir viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall alles Gute für deine weitere Arbeit.
Ja, danke schön.
Danke schön.
Ja, hat mich sehr gefreut. Thank you.